Ihr hört Comic Review Ausgabe 232 mit dem Buch Vision, eine fast normale Familie. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal habe ich mir ein Buch herausgesucht, das ich mir vermutlich auf den ersten Blick gar nicht so ausgesucht hätte, hätte ich nicht vor einiger Zeit einen Videopodcast namens Strip Panel Naked entdeckt. Ist schon eine Weile her und da gab es auch ich werde es entsprechend auch verlinken, das Video, vor einiger Zeit ein Video über dieses Buch und über das Artwork von Gabriel Hernandez und daraufhin bin ich dann auf dieses Buch gestoßen, denn Vision spielt im Marvel-Universum und wie gesagt, ich beim Marvel-Universum bin ich doch ein wenig picky, also ein wenig wählerisch, was ich mir dort aussuche. Da braucht es für mich schon ein wenig mehr Anreiz. Hingegen bin ich sehr, sehr positiv überrascht von diesem Buch. Es liest sich unheimlich gut, das Artwork ist grandios, insofern darf man Gabriel Hernandez schon mal im Vorfeld loben. Die Farben sind in dem Fall von Jordi Belair, da muss man glaube ich nicht mehr allzu viel dazu sagen. Zwei Dinge vielleicht vorweg und wenn ich mir dieses Buch so anschaue, ich kannte Vision an sich, diese Figur aus dem Marvel-Universum, überhaupt nicht und ich gehe häufiger davon aus oder wenn ich so unbekannte Sachen sehe, dass es die doch schon ein wenig länger gibt. Interessanterweise ist das natürlich auch wieder eine Figur, unter anderem, ich weiß aber nicht genau, wie die Verteilung ist, aber so die zwei großen kann man ja nennen. Also Jack Kirby war daran beteiligt, Stan Lee war daran beteiligt, erstmalig. Ist diese Figur bereits im November 1940 in Marvel Mystery Comics Ausgabe 13 aufgetreten. Also ihr seht, auch diese Figur hat eine unheimlich lange Geschichte, ist eben nicht gerade mal eben aus der Versenkung aufgetaucht. Umso überraschter bin ich, dass ich für meinen Teil diese Figur nur zum ersten Mal für mich überhaupt wahrgenommen habe. In diesem Videobeitrag bei Strip Panel Naked ging es darum, wie eine Figur, also Vision ist der Mann und der hat sich eine Familie geschaffen, Virginia, Viv und Vin und alle sind natürlich künstliche Intelligenzen. Da gibt es auch eine Hintergrundgeschichte, die in diesem Buch so am Rand ein wenig angeklungen ist, nicht komplett erzählt worden ist, wie es überhaupt dazu kam, dass er sich diese Familie geschaffen hatte. Insofern macht es natürlich aus diesem Gesichtspunkt auch wieder Lust, dann doch vielleicht nochmal ein wenig mehr in dieses Vision-Universum einzusteigen. Aber in diesem YouTube-Beitrag, den ich bereits angeklingen ließ, geht es darum, wie seine Frau, also die Frau von Vision, Vivian, so ein wenig ins visuelle Abseits gedrängt wird. Wie rein grafisch gesehen eben so diese, diese Depression, die eine Maschine in gewisser Weise befällt, hier zeichnerisch umgesetzt worden ist. Und das muss man sowieso diesem Buch zugute rechnen. Hier wird ganz, ganz viel wirklich mit visuellen Elementen gearbeitet, die den Gemütszustand dieser Figuren, soweit man davon ausgehen kann, dass es da einen Gemütszustand gibt, näher beschreibt und grafisch umsetzt. Aber vielleicht zunächst erstmal zur Geschichte selbst. Also Vision ist mittlerweile ein Teil der Avengers, ist in diesem Marvel-Universum halt auch eine Figur, die das Marvel-Universum, also die Welt, schon mehrfach gerettet hat. Das wird auch in diesem Buch nachher noch einmal thematisiert. Da merkt man, dass er es quasi auch so ein wenig faustdick hinter den Ohren hat. Da ging es darum, dass sein Sohn ein wenig über die Stränge geschlagen ist und dann so ein Direktorengespräch stattfindet und ja, er ihn quasi so zwischen den Zeilen eigentlich ein wenig erpresst oder ein wenig unter Druck setzt. Ganz großartig geschrieben übrigens. Und da muss man sagen, also das haben die dann schon fantastisch gemacht. Also Vision ist ein Teil des Avengers-Teams, hat sich quasi eine eigene künstliche Familie geschaffen, die in einem sehr idyllischen Vorort von Virginia zieht. Eine Vorstadt-Idylle, die ganz am Anfang durch den Autor Tom King grandios so eingeführt wird. Das ist also wirklich so ein, wo eigentlich die Elite von morgen, beziehungsweise auch die gegenwärtige Elite so ein wenig arbeitet, so wirklich, also Amerika groß gedehnt, ausgedehnt und die fahren halt dann tagsüber hin und wieder zurück und da arbeiten sie halt für den Kongress oder für den Präsidenten und relativ viel Enthusiasmus am Anfang noch und später, ja, ziehen sie dann vielleicht auch etwas stattnäher. Aber egal, also wie gesagt, wirklich so ein ganzes Kleinkaff und gleich die Eröffnungsszene ist dann, dass die Nachbarn George und Nora bei den Visions klingeln mit einem Tablett Kekse und das ist halt köstlich geschrieben, gleich am Anfang sich diese beiden, also man kann sich gut in den Mann hineinversetzen, als Mann zumindest, die er fragt, naja, warum sollen denn in Anführungszeichen diese Blechbüchsen überhaupt Kekse essen, die essen ja keine Kekse und die meinten, ja, es ist ja nur eine Geste, die Frau und das passt schon und die Kekse werden uns nicht umbringen, da wird halt gleich so dieses, die Familienidylle eingeführt. Es werden so bestimmte Artefakte gezeigt, also die Vase von Zen-La, dann das Feuerzeug von Captain America, dann diesen Everbloom-Ableger, wo man auf der einen Seite sieht, dass es eben keine ganz gewöhnliche Familie ist, dass es schon im Superhelden-Universum verhaftet ist, auf der anderen Seite aber ganz bodenständig zu sein und großartig gemacht. Und bei mir hat dieses Buch, und das gleich mal so als kleinen Exkurs, jedenfalls unheimlich Lust auf mehr von Tom King gemacht, denn das ganze Buch hindurch hat man quasi auch die Erzählerstimme, einen omnipräsenten, moderater Erzähler, der eigentlich über das gesamte Geschehen in diesem Buch bereits informiert ist, hier und da schon kleine Vorgriffe macht und wie man es bei manchen Filmen manchmal so kennt, wenn man sagt, okay, Person XY kommt hier in den Raum und dann sagt, ja, das wird das letzte Mal gewesen sein, dass sie eine Tasse Kaffee getrunken hat oder wie tragisch ist es, dass sie später so und so brachial ermordet worden ist. Und das ist diese Stimme auch in diesem Buch, die auf der einen Seite eben so dieser Beobachter ist, dieser Moderator, was gerade passiert, auf der anderen Seite aber, wie gesagt, durch seinen Wissensvorsprung hier und da schon die Wege weist und so den Leser auch in gewisser Weise schon bestimmte Ereignisse erwarten lässt, ohne dass da aber da die Spannung rausgenommen worden ist, sondern ganz im Gegenteil. Also dadurch wird für mich zumindest so diese Sogwirkung dieses Buches noch weiter ausgebaut. Wie gesagt, wir reden hier, für mich ist immer Marvel eben auch nicht so dieser Klassiker von Buch, der mir rein vom Text schon so gut gefällt. Hier ist es ganz entgegengesetzt, also hier ist es wirklich so großartiges schreiberisches Talent seitens von Tom King. Ich werde mir wahrscheinlich demnächst auch nochmal die Bücher, ich werde es gleich mal verlinken, Omega Man und Sheriff of Babylon anschauen, denn das sind zwei, die ebenfalls von Tom King geschrieben worden sind, neben noch ein paar anderen, aber das ist dann schon fast wieder so ein wenig Mainstream-Geschichten, also so Batman und Grayson. Da ist mir, wie gesagt, so dieses einzigartige Werk eines Autors dann immer noch eine Idee lieber. Und diese Idylle wird in Anführungszeichen dadurch getrügt, ganz am Anfang, dass eine dunkle Figur aus der Vergangenheit im Leben von Vivian auftaucht, der Grim Reaper, was auch wieder mit dieser Hintergrundgeschichte ein wenig zusammenhängt. Irgendwie muss wohl vom Grim Reaper selbst oder von einem ihm Nahestehenden das Bewusstsein dazu genutzt worden sein, eben diese Figuren, also Vivian und die Kinder, zu erschaffen. In gewisser Weise gibt es dann immer noch Albträume beziehungsweise Fragmente, die bei Vivian sich eingenistet haben. Also man merkt, hat wirklich so das Gefühl, in diesem Buch ist diese Figur, also eine Kunstfigur, wirklich depressiv. Hängt auch damit zusammen, dass eben dieser Grim Reaper irgendwann vor der Türe auftaucht und unmittelbar die Familie bedroht. Also Vision ist dann in dem Moment nicht da, sondern es ist nur die Mutter und die Kinder und die Tochter wird schwer verletzt. Der Junge, der überlebt und die Mutter muss sich eben diesem Grim Reaper stellen. Was alles ein wenig, vielleicht gewisserweise noch vielleicht unter Umständen banal klingt. Also Vision versucht nachher seine Tochter zu retten. Es gibt immer mehr Hinweise, auch was dieser Everblossombaum, was es mit dem auf sich hat. Da kommt dann noch eine Figur mit ins Spiel, die ich momentan, also auch am Ende des Buches, nicht so recht zuordnen kann. Sie spielt zwar, man könnte sagen, die Cassandra, also die nachher schlechte Nachrichten bringt oder vermeintlich schlechte Nachrichten, das ist ja noch nicht ganz im Klaren. Das Buch ist in sich nachher auch abgeschlossen bis zu einem gewissen Grad, also gerade so dieses Spiel um diesen Grim Reaper, die Aufklärung des Verbleibs, überhaupt des Anschlages, nimmt einen großen Teil dieses Buches ein. Auf der anderen Seite werden andere Dinge, die am Anfang angedeutet werden, gerade im Bezug mit den Nachbarn, noch gar nicht thematisiert, die dann wahrscheinlich erst im nächsten Buch, im nächsten Band erscheinen werden. Wie auch immer, die wahre Stärke dieses Buches ist meiner Ansicht nach aber eine ganz andere. Wir haben es ja hier mit künstlichen Wesen zu tun. Vision auf der einen Seite ist zwar schon ein sehr, man könnte fast sagen, eine vermenschlichte Figur in seiner Art und Weise, wie er agiert. Auf der anderen Seite ist natürlich die ihm nahestehende, von ihm selbst geschaffene Familie, was dann nachher auch zu ganz seltsamen Komplikationen, als dann Vivian versucht, Vision auch zu verführen, sexuell für den Leser seltsame Konstellationen ergibt, wo man sich fragt, wie weit geht es? Aber das ist toll gemacht. Man merkt halt, diese Figur neben dieser Depression hat halt auch den Hang zur Liebe, zur Geborgenheit, zum Beschützen, also seitens der Frau. Und am Ende merkt man aber auch, dass das Vision gar nicht so eine Maschine ist, sondern auch eine sehr emotionale Komponente hat, also auch ein sehr großes Harmoniebedürfnis hat für eine Familie. Und da hat man in diesem Buch eben so diesen Konflikt, wann ist eine Maschine, wenn wir sie mal so nennen, in der Lage halt Gefühle zu haben, Emotionen zu spüren. Also wann wird sie quasi vermenschlicht, beziehungsweise wann hat sie einen ja, persönlichen Intellekt, einen wahrnehmbaren Geist. Und das wird in diesem Buch so, ohne jetzt tröge zu wirken, wirklich so zwischen den Zeilen ganz salopp, ganz leicht dem Leser näher gebracht. Und das macht einen großen Reiz eben in dieser Geschichte aus, dass sie abseits von dem, was ich so als Marvel-Kost normalerweise einstufe, eine ganz eigene Welt schafft, die, wo man merkt, auf der einen Seite, wie gesagt, passt das in das Marvel-Universum perfekt rein. Also Vision ist ein Teil der Avengers und dadurch hat man auch ganz kurze, sind zwar eine Seite, so Szenen, wo er dann quasi arbeitend als Superheld tätig ist und dort die Welt befreit vor irgendwelchen Angriffen, was dann auch wiederum zu so witzigen Konstellationen führt, dass er eben bei dem Direktor ein Schulgespräch hat und sich dann quasi reinnehmen muss bei den Superhelden und quasi seinen Part bei der Befreiung oder was auch immer einem anderen Superhelden aufdrücken muss, also quasi einen ganz klassischen Dayjob hat, der irgendwie ein wenig Raum zur Freiheit gibt. Also Tony Stark, also Iron Man, hilft ihm dann auch bei der ja, Wiederherstellung seiner Tochter. Und da sind halt diese Bezüge zu den Avengers. Aber es ist nicht so ein klassisches Avenger-Buch oder nicht ein klassisches Marvel-Superhelden-Buch, sondern es ist wirklich ein Genre der ganz, ganz besonderen Art und eben feinsinnig erzählt, wirklich gut beobachtet und weniger so in der Transportierung durch die eigentlichen Dialoge, sondern eher so fast so durch diese Stimme aus dem Off des Erzählers, der dieses Buch so lesenswert macht. Und irgendwie ist diese ganze Idylle halt, die Visions nachher befällt oder derer sie ausgesetzt sind, so dieses klassische, ja fast biedere Streben einer Familie, eben in dieser Kleinstadt-Idylle, dem Zoo of Happiness, also diesem American Dream nachzukommen, obwohl sie sich da halt nur einpassen und das eigentlich auch in gewisser Weise gar nicht müssten. Es geht ja so weit, dass die Kinder nachher auch zur Schule gehen und sich da auch möglichst natürlich mit einbinden lassen, tolle Gespräche nachher auch zwischen den Eltern und den Kindern zu bestimmten Formulierungen, die gebraucht werden. Also zum Beispiel nach dem Besuch ganz am Anfang, ne, dann sagt halt Vivian, ja die Nachbarn, sie wirken lieb und dann er meinte nett, es ist angemessen von nett zu sprechen und dann geht es darum, ob das lieb oder nett ist und also einfach auch so diese Analyse der Sprache oder der verwendeten Begriffe in diesem Comic und der Definition und die Kinder machen das ja nachher ähnlich, also was ist überhaupt dann der freie Wille in gewisser Weise, worin unterwerfen sie sich, wie definieren sie sich auch selbst, also wenn man dem ausgesetzt ist und wie arrangiert man sich mit seinem Umfeld, das ist alles von Tom King wirklich großartig in Szene gesetzt und von Gabriel Hernandez Walter großartig gezeichnet und Jordi Belair, wie gesagt, koloriert die ganze Geschichte, da kann man wirklich nicht viel verkehrt machen und das ist halt, glaube ich, auch die Stärke dieses Buches, die ist auf der einen Seite wirklich witzig angelegt, also wenn Vision anfängt zum Beispiel die Anzahl seiner Einsätze vorzubeten und irgendwie sagen, pass auf, ich habe das schon so oft die Erde gerettet, hatte ich ja schon gesagt. Und dann bei dem Direktor sich da versucht, ein wenig Druck auszuüben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so witzig. Also wie gesagt, gerade diese Szene am Anfang mit diesen Keksen, die die Visions da bekommen und wie sie damit umgehen. Und man denkt dann irgendwie, ist das schon alles quasi abgehandelt und dann weitere Hälfte weiter wird dann dieses Thema in gewisser Weise nochmal aufgegriffen. Und ich hatte es ja schon gesagt, das wird nicht immer ganz, ganz direkt angesprochen. Da wird in Analogien gearbeitet oder in Vergleichen, in einer Art und Weise, die es dann aber auch wirklich ganz homogen in diese Geschichte einfließen lassen. An Subplot, an Subkontext, der dort enthalten ist. Und man fragt sich als Leser halt ja ganz häufig, also was macht jetzt diese Geschichte, also ich zumindest, die so besonders. Und ich glaube, es ist halt wirklich das großartige Artwork von Gabriel Hernandez Walter, beziehungsweise eben diese geschliffenen Dialoge, diese geistreichen Dialoge, diese witzigen Dialoge. Und gerade auch dieses Artwork hat viel von ja analogen Flair. Wenn man sich nämlich zum Beispiel so diese Rahmenpanel anschaut, ist es ganz häufig so, dass eben die Ränder nicht ganz, ganz genau eingehalten worden sind. Da sieht man immer mal kleine Striche quasi über diese Rahmenbegrenzung hinausgehen, auch so von der Kolorierung von Jordi Belair nachher. Da ist halt, gibt es manchmal so ganz kleine Unsauberkeiten, die aber dieses Artwork dann umso eindringlicher machen. Und es lohnt sich in dem Fall, dann man nimmt es, ist auch kein Spoiler, eben vielleicht diesen Videopodcast mal vorher anzuschauen, zu lesen und dann dieses Buch mit einer ganz anderen Sichtweise für Details im Hintergrund, für Freistellung von Charakteren, für die Isolation von Vivian oder eben auch unter dem Gesichtspunkt, als der Sohn in der Schule ist und und der Lehrer dann anfängt, Shakespeare, also den Kaufmann von Venedig, zu zitieren und er sich dann so innerhalb der zitierten Stelle so wiederfindet und eben da sein Leben anfängt zu reflektieren und dann hinten raus auch so die Bedrohung, also es gibt ja noch, es ist ja auch ein Krimi, also es ist ja in gewisser Weise ein Krimi, mit diesem Grim Reaper passiert ja etwas, ohne da zu viel zu verraten, natürlich gibt es da bestimmte Ereignisse, die nachgezogen werden und das macht die Geschichte, glaube ich, auch so unheimlich packend, dass sie auf ganz, ganz vielen Ebenen angreift, aber nicht alle Ebenen irgendwie halbherzig sind, sondern wirklich alle Ebenen dieser Geschichte harmonisch ineinander fließen und zum Nachdenken, Mitdenken anregen. Bei mir hat zumindest dieser erste Band Lust auf den zweiten Band gemacht. Das Schöne oder vielleicht auch das Traurige ist, dass nach dem zweiten Band, der dann die Hefte, glaube ich, 7 bis 12 enthalten wird, diese Run ein Ende findet. Also da hat dann Tom King seine Geschichte erzählt. Also es wird nicht endlos fortgeführt, aber gibt dem Ganzen einen gelungenen Abschluss. Und in meinen Augen ist mir das lieber, dass man sagt, okay, man hat so einen Handlungsbogen über 12 Hefte, 2 Trade Paperbacks, bin ich vollauf zufrieden damit und muss das auch gar nicht endlos in die Länge ziehen. Also abschließend nochmal, Vision, ein visueller und auch vom Schreiben her großartiges Buch, dass man wieder nur wärmstens ans Herz legen kann. Für mich ein echter Überraschungshit, den ich so bei Marvel nicht vermutet hätte. Gerade aufgrund auch der Tiefe dieser, ja, das ist ja fast eine Familiensaga in gewisser Weise. Also ist zwar nur Mutter, Vater, Kind, aber trotzdem ist da halt so viel Sprengstoff enthalten, dass es einfach grandios in Szene gesetzt worden ist. Also abschließend, diesem Buch gebe ich, weil es in sich für mich komplett stimmig ist, auch 10 Punkte, da kann man gar nicht anders. Das soll es dann auch gewesen sein. Weitere Besprechungen dieser Art. Und dort findet ihr auch nochmal diese Links auf die anderen Bücher von Tom King. Allen voran eben dieses Sheriff of Babylon und Omega Man. Also 2 Serien, die er dann auch eigenständig entwickelt hat. So, das soll es dann auch gewesen sein. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.